Ich wünschte, ich könnte sagen, dass Jesse und ich nicht gewarnt worden wären. Aber das wurden wir. Die Einheimischen, jeder einzelne von ihnen, warfen uns diese Blicke zu. Du kennst diese Blicke, die sagen, du machst einen großen Fehler. Der alte Mann an der Tankstelle murmelte sogar etwas über seltsame Dinge und Verschwinden in der Gegend. Jesse verdrehte nur die Augen und ehrlich gesagt, lachte ich wahrscheinlich auch. Ich meine, wir sind erfahrene Rucksackreisende. Wir hatten so etwas schon dutzende Male gemacht. Wir würden uns doch nicht von ein paar gruseligen Lagerfeuergeschichten den Spaß verderben lassen. Also waren wir da, stapften immer tiefer in den Wald hinein. Unsere Rucksäcke schnürten sich in unsere Schultern und die Bäume schlossen sich um uns wie eine riesige, uralte Mauer. Je weiter wir gingen, desto mehr veränderte sich die Luft. Sie fühlte sich schwer an, wie etwas Unsichtbares, das in ihr hing. Ich versuchte, das Gefühl abzuschütteln, redete mir ein, dass ich mir Dinge einbildete, aber es war nicht zu leugnen. Je tiefer wir gingen, desto stiller wurde es. Keine Vögel, kein Wind, nicht einmal das Rascheln von Blättern, nur das Knirschen unserer Stiefel und unser schwerer Atem, den wir versuchten, nicht aus Nervosität zu zeigen. Als wir die Lichtung erreichten, ging die Sonne gerade unter und warf ein seltsam orangefarbenes Licht durch die Äste. Es war perfekt. Der Mondschein begann bereits, den offenen Raum zu erhellen, ein Platz, der gerade groß genug für unser kleines Lagerfeuer war. Wir bauten unser Lager auf, entzündeten das Feuer und bald lachten wir wieder, versuchten, die seltsamen Gefühle von zuvor abzuschütteln. Jesse öffnete eine Tüte mit Trailmix und wir machten Witze über die gruseligen Geschichten, die wir gehört hatten, so, als würde uns nichts davon beunruhigen. Aber ehrlich gesagt, ich hatte dieses enge Gefühl in meiner Brust, das einfach nicht verschwinden wollte. Ich weiß nicht genau, wann es anfing, aber irgendwann schien das Feuer einfach nicht genug zu sein. Das Licht schien nicht so weit zu reichen, wie es sollte. Alles jenseits des flackernden orangefarbenen Kreises war pechschwarz, als würde die Dunkelheit es verschlingen. Jesse erzählte gerade eine Geschichte über ein schreckliches Wanderdate eines Freundes, als ich es sah. Zuerst dachte ich, es sei nur ein Schatten. Aber das war es nicht. Da war jemand oder etwas direkt am Rand der Lichtung. Mein Herz setzte einen Schlag aus und ich schwöre, mein Magen rutschte mir bis zu den Füßen. Ich konnte nicht viel erkennen, nur eine Gestalt, halb verborgen in der Dunkelheit, aber sie starrte uns direkt an. Ich blinzelte und für einen Moment dachte ich, vielleicht bildete ich mir das nur ein. Doch als Jesse bemerkte, dass ich plötzlich verstummte, drehte sie sich um und ihr Lachen verstummte ebenfalls abrupt. Dort, an der Baumgrenze, stand Jesse. Oder etwas, das wie Jesse aussah. Dieselbe rote Mütze, das gleiche Loch am Knie ihrer Jeans, aber die Haltung war falsch, zu steif, zu gezwungen, als würde es versuchen herauszufinden, wie man menschlich wirkt. Und die Art, wie ihre Augen das Licht des Feuers einfingen, es war nicht richtig. Etwas Hohles lag in ihnen, etwas, das mir eine Gänsehaut über den Rücken jagte. Dann sprach es, oder versuchte es. Es war Jesses Stimme, aber nicht ganz. Es klang, als wäre sie auf einem alten Tonband aufgenommen und würde ein wenig zu langsam abgespielt werden. Alex, komm her, sagte es, die Worte langgezogen, verzerrt, in einer furchtbaren, unnatürlichen Weise. Ich atmete nicht. Ich konnte nicht. Jesse, die echte Jesse, packte meinen Arm. Ihre Finger gruben sich fest hinein. Ihr Flüstern war hektisch, voller Angst. Das bin nicht ich, Alex. Wir müssen jetzt weg. In diesem Moment machte die Gestalt einen Schritt nach vorne. Ihr Gesicht verzerrte sich, als würde die Haut nicht passen, wie wenn jemand eine Maske trägt, die nicht richtig sitzt. Mein ganzer Körper wurde kalt. Der Rest war ein einziger verschwommener Instinkt. Wir sprangen auf die Beine und rannten los. Das Feuer, unsere Ausrüstung, alles ließen wir zurück. Ich drehte mich nicht einmal um, aber ich konnte es hören. Hören, wie es sich bewegte, durch das Unterholz brach, als könnte es sich nicht entscheiden, ob es menschlich war oder etwas anderes. Und das Schlimmste, Es rief immer noch meinen Namen. Es wechselte zwischen Jesses Stimme und einem gutturalen Laut. Etwas, das sich wie ein Knurren mit einem Flehen mischte. Ich wusste nicht, ob wir es schaffen würden. Alles, was ich wusste, war, dass wir weiterlaufen mussten. Weiter vorwärts, weil dieses Ding nicht aufhören würde. Nachts durch den Wald zu rennen, ist vermutlich eine der schlechtesten Ideen überhaupt. Jeder Ast schien nach mir zu greifen. Der Boden war ein Chaos aus Wurzeln, die nur darauf warteten, mich zu Fall zu bringen. Jesse war direkt vor mir, ihre rote Mütze hüpfte auf und ab wie ein verzweifeltes Leuchtfeuer in der Dunkelheit. Ich ließ meine Augen keinen Moment von ihr, zu Tode erschrocken, sie zu verlieren. Allein zu sein. Hier draußen, mit diesem Ding hinter uns. Meine Lungen brannten, mein Atem war heiser und flach. Und über all das hinweg hörte ich es, wie es durch das Unterholz raste. Es verfolgte uns nicht nur. Es jagte uns. Und es war schnell. Viel zu schnell. Jedes Mal, wenn ich über die Schulter blickte, glaubte ich, es für einen Augenblick zu sehen. Seine Gliedmaßen bogen sich auf unnatürliche Weise. Und sein Gesicht, Jesses Gesicht, verzerrte sich, als würde es sich bemühen, sich daran zu erinnern, wie man menschlich aussieht. Und diese Augen. Dunkle, leere Höhlen, die das Licht zu verschlucken schienen. Alex, komm schon, rief Jessie. Ihre Stimme brach durch meine Panik. Sie stand bereits oben auf einem kleinen Hügel und winkte mir hektisch, dass ich mich beeilen sollte. Ich stolperte, meine Füße verfingen sich in einer Wurzel und ich ging beinahe zu Boden. Meine Knie schlugen in den Dreck. Und für einen schrecklichen Moment dachte ich, das wäre es gewesen. Ich war fertig. Doch dann war Jessie da, packte meinen Arm und zog mich hoch, ihre Augen weit aufgerissen vor Angst. »Wir müssen weiter«, sagte sie, ihre Stimme zitternd. Ich nickte, zu erstickt, um zu sprechen, und wir rannten wieder los. Das Ding hinter uns stieß ein entsetzliches Geräusch aus, halb Schrei, halb Knurren, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Es klang wütend, frustriert, dass wir nicht langsamer wurden, dass wir nicht aufgaben. Der Laut hallte durch die Bäume, prallte von den Stämmen ab, so dass es unmöglich war, genau zu sagen, woher es kam. Es fühlte sich an, als wäre es überall. Wir stürmten durch den Wald, ohne auf die Richtung zu achten, nur darauf bedacht, wegzukommen. Meine Beine zitterten. Jeder Muskel in meinem Körper schrie mich an, stehen zu bleiben. Aber ich konnte nicht. Ich durfte nicht. Jessie war direkt neben mir, ihr Gesicht in einem Ausdruck aus Entschlossenheit und Angst verzogen. Ich wusste, dass sie denselben Terror spürte wie ich. Diesen, der tief sitzt und dich wie ein in die Enge getriebenes Tier fühlen lässt. Plötzlich packte Jessie meinen Arm und zog mich zur Seite. Ich wollte schon protestieren, aber dann sah ich es. Eine Lücke in den Bäumen, ein Pfad oder vielleicht eine alte Straße. Wir stolperten darauf, unsere Füße rutschten auf dem losen Kies und für einen Moment verspürte ich einen Funken Hoffnung. Vielleicht, nur vielleicht, könnten wir hier rauskommen. Vielleicht gab es einen Weg zu entkommen. Doch dann hörte ich es wieder, die Stimme. Mein Namen, verdreht und gebrochen, hallend durch die Dunkelheit. Alex, komm her. Es war näher, viel zu nah. Die Panik stieg erneut in mir auf und ein kalter Schweiß brach auf meiner Haut aus. Jessie sah mich an, ihre Augen weit vor Angst, und ich wusste, dass wir noch lange nicht in Sicherheit waren. Ich weiß nicht, wie lange wir weiterliefen. Die Zeit schien sich komplett aufzulösen. Minuten dehnten sich zu Stunden. Oder vielleicht war es umgekehrt. Alles, was ich wusste, war, dass meine Beine jeden Moment nachgeben würden. Jesses Gesicht war bleich. Eine Mischung aus Erschöpfung und blankem Terror. Wir stolperten den alten Weg entlang. Unsere Füße rutschten auf dem losen Kies. Es war nicht viel, aber es war ein Pfad. Etwas, das irgendwo hinführte, statt uns tiefer in die Dunkelheit zu ziehen. Dann hörten wir es wieder, diese entsetzliche Stimme. Dieses Mal war es so nah, dass es sich anfühlte, als würde sie mir direkt ins Ohr flüstern. Alex, Jesse. Die Worte zogen sich in diesem seltsam gebrochenen Ton und mein Herz raste so sehr, dass ich dachte, es würde aus meiner Brust springen. Ich konnte fühlen, wie der kalte Schweiß meinen Rücken hinunterlief. Ich versuchte, mich auf das Laufen zu konzentrieren, einen Fuß vor den anderen setzen. Aber jeder Laut, jedes Rascheln der Blätter ließ mich zusammenzucken. Es fühlte sich an, als ob das Ding überall war, als ob es sich durch die Dunkelheit bewegte und uns beobachtete. Dann, gerade als ich dachte, ich könnte nicht mehr, sahen wir sie. Scheinwerfer. Ein schwaches Flackern von Licht durch die Bäume, begleitet von dem Grollen eines Motors, das lauter wurde. Ich packte Jessie am Arm und zog sie mit mir, stolpernd in Richtung des Lichts. Ein Truck, ein alter Pickup, kam langsam die Straße entlang. Ich winkte mit dem Arm und schrie, meine Stimme rau vor Erschöpfung und Panik. »Hey, halt an, bitte!« Der Truck kam mit einem Kreischen der Reifen zum Stehen. Kies spritzte in alle Richtungen. Der Fahrer, ein Mann mit zerzaustem Haar und einem Gesicht voller Sorgenfalten, lehnte sich aus dem Fenster. Er sah uns an, seine Augen weiteten sich kurz und dann nickte er mit dem Kopf nach hinten. »Steigt ein«, rief er, ohne Fragen zu stellen. Wir brauchten keine weitere Aufforderung. Jesse und ich kletterten auf die Ladefläche. Unsere Körper zitterten, unsere Lungen brannten. Kaum saßen wir, setzte sich der Truck in Bewegung. Der Motor heulte auf, als der Fahrer Gas gab. Ich lehnte mich zurück, mein Rücken gegen die kalte Metallwand der Ladefläche gepresst und zog Jesse dicht an mich. Ihr ganzer Körper bebte, ihre Finger krallten sich in meine Jacke. Der Truck raste die Straße entlang. Die Räder spritzten Kies in alle Richtungen. Für einen Moment wagte ich es zurückzublicken, und da war es. Das Ding stand am Waldrand, genau dort, wo die Dunkelheit begann. Es sah wieder aus wie Jesse, aber sein Gesicht war falsch. Es war verzerrt, als würde eine Maske nicht richtig sitzen, und seine Augen, diese leeren schwarzen Höhlen, fixierten mich. Dann lächelte es. Dieses entsetzliche, verdrehte Lächeln, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Und ich schwöre, ich hörte es flüstern, meinen Namen ein letztes Mal, leise, aber klar über das Heulen des Motors hinweg. Alex! Ein eisiger Schauer lief mir bis in die Knochen. Jessie vergrub ihr Gesicht an meiner Schulter, ihre Stimme ein zitterndes Flüstern. Wir haben es geschafft. Wir sind in Sicherheit. Aber selbst als sie es sagte, konnte ich das Gefühl nicht abschütteln, dass wir nicht wirklich in Sicherheit waren. Der Fahrer sprach kein Wort. Seine Augen waren fest auf die Straße gerichtet, seine Hände krallten sich um das Lenkrad. Er wusste es, genau wie die Einheimischen es gewusst hatten. Manche Orte sind nicht für Menschen gedacht. Und manche Dinge sollten niemals gesehen werden. Während der Truck davonraste und der Wald hinter uns kleiner wurde, wusste ich, dass es noch nicht vorbei war. Das Ding im Wald, das Ding, das Jesses Gesicht trug, es war immer noch da draußen. Und irgendwie wusste ich mit grausiger Sicherheit, dass es noch nicht fertig mit uns war. Ich wusste, dass die Arbeit in der Nähe der Great Smoky Mountains einsam sein würde, aber ich hätte nie gedacht, dass es so still sein würde. Meine erste Woche hier im Feuerwachturm war fast friedlich. Jeden Morgen wachte ich zu einem kühlen, klaren Sonnenaufgang auf. Die Bäume breiteten sich endlos wie ein grünes Meer aus. Nichts als das gelegentliche Rascheln des Windes und das Zwitschern der Vögel leisteten mir Gesellschaft. Die Isolation war genau das, was ich wollte. Aber in den ersten Nächten begann alles. Das Funkgerät war ein altes Relikt. Ständig knackte statisches Rauschen im Hintergrund, wann immer es eingeschaltet war. Anfangs war es nur harmloses Rauschen, doch nach ein paar Nächten hörte ich etwas darunter, leises Flüstern. So sanft, dass ich dachte, es sei nur der Wind. Ich ignorierte es. Wahrscheinlich spielte nur das alte Gerät verrückt, oder? Dieser Ort war ja nicht gerade auf dem neuesten Stand der Technik. Aber dann änderte sich das Flüstern. Es klang nicht mehr wie statisches Rauschen. Es war, als würde jemand, nein, mehrere Personen versuchen zu sprechen. Ihre Stimmen waren fern und schwach. Ich saß nachts im Bett und starrte auf das Funkgerät auf der anderen Seite des Raumes, versuchte, einen Sinn daraus zu machen. Es geschah immer spät in der Nacht, immer wenn ich allein war, im Dunkeln. Ich redete mir ein, dass es nichts war, aber der Klang jagte mir einen kalten Schauer über den Rücken. Ein paar Nächte später wurde das Flüstern zu Schreien, Schreie um Hilfe. Sie waren leise, fast flehend, als wäre jemand verloren und verzweifelt. Und sie kamen aus Gegenden tief im Wald, von Orten, von denen ich wusste, dass niemand dort sein konnte. Ich überprüfte die Karten, verfolgte die Rufe bis zu Sackgassen und verlassenen Pfaden. Das waren Gegenden, in die kein Wanderer, vor allem nicht mitten in der Nacht, gehen sollte. Ich sagte mir, es müsse ein Streich sein, vielleicht jemand, der mit der Frequenz spielte. Aber tief in mir wusste ich, dass es das nicht war. Eines Nachts, als ich gerade einschlafen wollte, knisterte das Funkgerät plötzlich lauter als je zuvor. Ich hörte eine Stimme, meine Stimme. Sie rief um Hilfe, verzweifelt und voller Angst. »Hilf mir, bitte«, sagte sie, und ich schwöre, mein Herz setzte aus. Es war nicht nur ähnlich meiner Stimme, es war meine Stimme. Ich erstarrte, meine Augen auf das Funkgerät gerichtet, das erneut knisterte, bevor es verstummte. Draußen schien der Wald den Atem anzuhalten. Der Wind hörte auf und alle üblichen Geräusche der Nacht verschwanden. Ich war allein und doch nicht. Irgendetwas war dort draußen. Ich ging zum Fenster und starrte hinaus in den Wald, der im blassen Mondlicht badete. Zuerst schien alles still, doch dann bewegte sich etwas. Ein Schatten, der sich am Rand der Lichtung verschob. Mein Herz raste, als ich versuchte, es genauer zu erkennen. Eine Gestalt trat aus der Baumgrenze hervor und bewegte sich langsam in Richtung des Turms. Ich blinzelte, um es besser zu sehen, aber die Art, wie es sich bewegte, war nicht richtig. Seine Gliedmaßen zuckten, als würden sie nicht zueinander passen. Und dann sah ich sein Gesicht. Es war mein Gesicht, verdreht, mit hohlen Augen und einem grotesken, unnatürlichen Lächeln. Es starrte zu mir hinauf und ich schwöre, es wusste, dass ich es beobachtete. Es begann, die Treppe hochzusteigen. Jede Stufe hallte lauter und lauter. Mein Funkgerät knackte erneut und die Stimme, meine Stimme, flehte erneut um Hilfe. Ich fühlte, wie ein Schrei in meiner Kehle aufstieg, aber kein Laut kam heraus. Meine Taschenlampe war plötzlich in meiner Hand, ohne dass ich es bemerkt hatte. Der Lichtstrahl flackerte, als ich ihn auf die Treppe richtete. Die Gestalt hielt nicht an. Sie kam weiter. Das Lächeln verschwand nie. Panik überkam mich. Ich tat das Einzige, was mir einfiel. Ich rannte. Ich lief zur gegenüberliegenden Seite des Turms und ohne nachzudenken, sprang ich. Die Äste unten fingen mich auf, kratzten und rissen an mir, während ich den Hang hinunterrollte. Der Schmerz war mir egal. Ich wusste nur, dass ich weg musste. Was auch immer dieses Ding war, es war nicht ich. Und es wollte etwas, das ich nicht bereit war zu geben. Ich weiß nicht, wie ich den Sprung überlebte. Ich wachte am Fuß des Hügels auf, voller Prellung und mit schmerzenden Gliedern. Mein Kopf dröhnte und mein Körper fühlte sich an, als wäre er durch eine Dornenhecke gezogen worden. Es war immer noch dunkel. Das einzige Licht kam vom Mond über mir, der lange Schatten durch die Bäume warf. Für einen Moment dachte ich, vielleicht war alles nur ein Albtraum. Aber dann hörte ich es. Das Funkgerät, das vom Turm aus knackte, meine eigene Stimme, die in die Nacht hineinrief und um Hilfe flehte. Ich wusste, dass ich dort nicht bleiben konnte. Ich zwang mich auf die Beine. Meine Beine zitterten unter mir. Ich musste so weit wie möglich weg von diesem Turm. Ich begann mich zu bewegen, halb rennend, halb stolpernd durch den Wald. Jeder Zweig, der unter meinen Füßen knackte, ließ mich zusammenzucken. Mein Herz schlug so heftig, dass ich dachte, es könnte explodieren. Der Wald fühlte sich jetzt anders an. Es war nicht nur die Stille, sondern auch die Art und Weise, wie sich die Schatten zu bewegen schienen, immer nur aus dem Augenwinkel. Als ob etwas mich beobachtete. Ich hatte keine Ahnung, wohin ich ging, ich wusste nur, dass ich weiterlaufen musste. Der Boden war uneben, Wurzeln und Steine ließen mich immer wieder stolpern. Meine Taschenlampe funktionierte kaum. Der Lichtstrahl flackerte ständig, aber ich wagte es nicht anzuhalten, um sie zu reparieren. Ich konnte das Funkgerät noch hören, jetzt leise, aber immer noch da. Meine eigene Stimme, die meinen Namen rief, flehend um Hilfe. Es ließ mir die Haut schaudern. Nach einer gefühlten Ewigkeit hielt ich an, um Luft zu schnappen, mich gegen einen Baum lehnend. Meine Lungen brannten und meine Beine fühlten sich an, als könnten sie jeden Moment nachgeben. Ich lauschte, versuchte, irgendetwas zu hören, außer dem Klang meines eigenen Atems. Der Wald war still, zu still. Und dann, irgendwo in der Dunkelheit, hörte ich Schritte. Langsam, bedächtig. Sie kamen näher. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Es war hier. Dieses Ding, das wie ich aussah. Ich schaltete meine Taschenlampe aus, in der Hoffnung, die Dunkelheit würde mich verbergen. Ich drückte mich an den Baum und versuchte, so leise wie möglich zu sein. Die Schritte kamen näher. Ich konnte das Rascheln der Blätter hören, das Knacken von Zweigen, jeder Schritt hallte in der Stille wider. Mein Atem stockte, als ich es sah. Einen Schatten, der sich durch die Bäume bewegte, seinen Kopf langsam von einer Seite zur anderen drehend, als würde es nach etwas suchen. Nach mir. Ich wollte rennen, aber meine Beine gehorchten mir nicht. Ich hatte zu viel Angst. Ich beobachtete, wie die Gestalt näher kam. Das Mondlicht fing sein Gesicht ein. Mein Gesicht. Aber die Augen waren leer, wie schwarze Löcher. Und dieses Lächeln, dieses schreckliche, verzerrte Lächeln war immer noch da. Es blieb stehen, der Kopf neigte sich leicht, als würde es lauschen. Ich schloss die Augen und betete, dass es mich nicht finden würde. Dann, plötzlich, drehte es sich um und ging zurück in den Wald. Ich wartete, mein ganzer Körper zitterte, bis ich seine Schritte nicht mehr hören konnte. Ich wusste nicht, warum es gegangen war, aber ich wollte nicht bleiben, um es herauszufinden. Ich zwang mich, mich zu bewegen. Jeder Muskel tat weh, als ich wieder anfing zu rennen, tiefer in den Wald hinein. Ich wusste nicht, wohin ich ging, aber jeder Ort war besser als hier. Das Flüstern begann wieder, zuerst leise, dann wurde es lauter. Es war überall um mich herum, hallte durch die Bäume. Meine eigene Stimme, die meinen Namen rief, immer und immer wieder. Ich hielt mir die Ohren zu, versuchte es zu blockieren, aber es war zwecklos. Es war, als würde der Wald selbst sprechen, mich versuchen zu stoppen, mich dazu bringen, stehen zu bleiben. Aber ich konnte nicht. Ich durfte nicht. Ich musste weg, egal was passierte. Ich hörte erst auf zu rennen, als ich in der Ferne ein Lagerfeuer flackern sah. Ich stolperte darauf zu, meine Beine hielten mich kaum noch aufrecht. Eine Gruppe von Wanderern schaute auf, als ich in ihr Lager stolperte, ihre Gesichter eine Mischung aus Schock und Verwirrung. Ich muss ausgesehen haben wie ein Verrückter, bedeckt mit Dreck und Kratzern, meine Augen wild vor Angst. Ich versuchte zu erklären, aber die Worte kamen nicht richtig heraus. Sie mussten es nicht verstehen. Sie konnten die Angst in meinen Augen sehen. Sie ließen mich am Feuer bleiben und zum ersten Mal in dieser Nacht fühlte ich ein kleines Gefühl von Sicherheit. Am Lagerfeuer mit den Wanderern zu sitzen, fühlte sich an wie der erste Atemzug frischer Luft nach zu langem Tauchen. Die Wärme der Flammen vertrieb etwas von der Kälte, die sich in meinen Knochen festgesetzt hatte. Die Wanderer stellten Fragen, wer ich war, woher ich gekommen war, aber ich konnte kaum antworten. Alles, was ich herausbrachte, waren unzusammenhängende Worte über den Turm. Die Stimme, die nicht meine war. Sie tauschten besorgte Blicke aus, ließen mich aber bleiben. Das reichte, um mich ein wenig weniger allein zu fühlen. Das Feuer flackerte, warf lange Schatten um die Lichtung. Ich versuchte mir einzureden, dass ich jetzt sicher war, dass was auch immer mich verfolgt hatte, nicht so weit kommen konnte. Aber tief in mir wusste ich, dass das nicht stimmte. Der Wald fühlte sich lebendig an, als würde er zuhören, beobachten, und die Schatten jenseits des Feuerscheins schienen sich eigenständig zu bewegen. Ich konnte nicht schlafen, obwohl die anderen Wanderer schließlich erschöpft einschliefen. Mein Körper war wund und schmerzte, aber mein Geist ließ mich nicht zur Ruhe kommen. Jeder Rascheln der Blätter, jedes Knistern des Feuers ließ mich zusammenzucken. Meine Augen wanderten immer wieder zum Rand der Lichtung, erwarteten, die Gestalt erneut zu sehen, mein Gesicht, das schrecklich lächelte. Ich versuchte, meine Augen auf das Feuer zu richten, mich auf die Wärme und das Licht zu konzentrieren, aber ich konnte fühlen, wie der Wald sich um mich zusammenzog. Dann hörte ich es wieder. Meine Stimme, leise, aber klar, die irgendwo aus der Dunkelheit kam. Hilf mir, bitte. Mein Magen zog sich zusammen und ich fühlte, wie die ganze Wärme aus meinem Körper wich. Es waren die gleichen Worte, der gleiche Ton, wie eine kaputte Schallplatte, die sich immer wiederholte. Ich drehte mich zu den Wanderern um, aber sie schliefen alle, nichts ahnend. Ich war wieder allein, allein mit der Stimme. Ich stand auf, mein Herz hämmerte. Die Stimme wurde lauter, hallte durch die Bäume. Ich konnte sie aus allen Richtungen hören. Sie umgab mich. Meine eigene Stimme, flehend, verzweifelt. Ich stolperte rückwärts, fast über einen der schlafenden Wanderer und wollte sie wecken, sie dazu bringen, es auch zu hören. Aber etwas hielt mich zurück. Ein Gefühl des Schreckens. Es war, als würde das Aussprechen, das Eingeständnis seiner Existenz, alles nur noch schlimmer machen. Die Stimme wurde immer lauter, bis sie fast ohrenbetäubend war. Ich presste meine Hände auf meine Ohren, versuchte sie zu blockieren, aber es war zwecklos. Sie war in meinem Kopf, raste umher wie ein gefangenes Insekt. Ich wich vom Lagerfeuer zurück, meine Augen suchten die Lichtung ab, suchten die Quelle. Und dann sah ich es, am Rand des Feuerscheins, die Gestalt. Mein Gesicht, verdreht und falsch, starrte aus den Schatten zu mir. Sein Mund bewegte sich und die Worte kamen heraus. Meine Worte: Hilf mir, bitte. Es trat näher und ich konnte die Dunkelheit in seinen Augen sehen, leer und hohl. Das Lächeln auf seinem Gesicht wurde breiter, dehnte sich zu weit aus, als würde es sich an meiner Angst erfreuen. Ich wollte schreien, aber meine Stimme versagte. Ich drehte mich um und rannte, sprintete an den schlafenden Wanderern vorbei, weg vom Lagerfeuer, tiefer in den Wald. Zweige schlugen mir ins Gesicht, das Unterholz kratzte an meinen Beinen, aber ich hörte nicht auf. Ich konnte es hinter mir hören, die Schritte, die Stimme, die immer noch meinen Namen rief, immer noch um Hilfe flehend. Der Wald schloss sich um mich. Die Dunkelheit verschlang mich vollständig. Ich rannte, bis meine Beine nachgaben und ich auf den Waldboden fiel. Meine Brust hob und senkte sich heftig. Die Flüstern waren überall um mich herum. Meine eigene Stimme, vermischt mit anderen. Ein Chor verzweifelter Bitten. Ich schloss meine Augen. Tränen liefen mir über das Gesicht und ich betete, dass es aufhören würde. Plötzlich spürte ich eine Hand auf meiner Schulter. Ich schnappte nach Luft, wich zurück, aber es war einer der Wanderer. Sein Gesicht war voller Sorge. »Hey, alles ist gut«, sagte er. Seine Stimme durchbrach das Chaos in meinem Kopf. »Du bist jetzt in Sicherheit.« Ich blickte mich um und merkte, dass ich wieder im Lager war. Die anderen Wanderer waren wach, ihre Gesichter besorgt. Das Feuer knisterte immer noch in der Nähe. Aber als ich über sie hinaus in den dunklen Wald blickte, wusste ich, dass es nicht vorbei war. Die Schatten waren immer noch da. Sie bewegten sich, warteten. Und irgendwo da draußen rief meine eigene Stimme immer noch, flehte immer noch um Hilfe. Tief in mir wusste ich, dass es nicht aufhören würde, bis es bekam, was es wollte. Ich gebe es zu. Ich war auf diesen Campingausflug aufgeregter als alle anderen. Tom hatte praktisch darum gebettelt, eine Pause von der Arbeit zu bekommen. Lucy brauchte dringend Zeit weg von ihrem ständigen Doomscrolling. Und Brandon, naja, er war nicht gerade begeistert, seine Videospiele zurückzulassen. Aber ich? Ich dachte, es wäre eine Chance für uns, uns wieder zu verbinden. Irgendwas an der Vorstellung, dem Lärm des Stadtlebens zu entfliehen und am Lagerfeuer zu sitzen, fühlte sich an, als könnte es all die kleinen Risse in unserer Familie heilen. Also packten wir das Auto bis zum Rand voll und machten uns auf den Weg in die Wildnis von Idaho, bereit für unser kleines Abenteuer. Der Campingplatz war perfekt, zu perfekt, um ehrlich zu sein. Die Art von Ort, die man in einem Hochglanz-Campingprospekt sehen würde. Hohe Kiefern rahmten einen ruhigen See ein, dessen Wasser still genug war, um wie ein Spiegel zu wirken. Ich erinnere mich, dass ich fast scherzhaft zu mir selbst dachte, dass es so schön war, dass es fast schon spuken musste. Ich hätte auf mein Bauchgefühl hören sollen. Wir bauten unser Lager auf und alle schienen sich überraschend gut einzufinden. Brandon und Lucy verstanden sich sogar ausnahmsweise mal, halfen Tom mit dem Zelt, während ich Feuerholz sammelte. Wir rösteten Marshmallows und lachten darüber, dass keiner von uns wirklich wusste, was er tat. Für eine Weile ließ ich mich glauben, dass dieser Ausflug tatsächlich funktionieren könnte, dass die Risse in unserer Familie vielleicht nicht so tief waren, wie ich dachte. Doch dann hörten wir es. Ein Rascheln. Tom lachte es ab. Wahrscheinlich nur ein Hirsch, meinte er und schüttelte den Kopf. Er hatte immer ein Talent dafür, Dinge so abzutun, als wären sie nichts. Aber Lucy kaufte es ihm nicht ab. Sie starrte weiterhin zur Baumgrenze, ihre Stirn in Falten gelegt, als würde sie versuchen zu verstehen, was sie sah. »Mama, ich schwöre, ich habe etwas gesehen«, flüsterte sie mir zu, ihre Augen weit aufgerissen. Ich versuchte, sie zu beruhigen, obwohl ich bereits einen kalten Schauer den Rücken hinunterlaufen spürte. Lustig, wie ich mir einredete, dass dieses Gefühl nur Einbildung war. Ein Hirsch, ein Waschbär, irgendetwas Normales. Aber da war diese Stille, die über das Lager hereinbrach, als die Sonne hinter dem Horizont verschwand. Sogar der Wind schien aufzuhören. Das Lachen verstummte und an seiner Stelle breitete sich eine unbehagliche Stille aus. Ich ertappte mich dabei, wie ich mich immer wieder über die Schulter umdrehte, versuchte, einen Blick auf das zu erhaschen, was Lucy vielleicht gesehen hatte. Aber alles, was ich sah, waren Schatten, die zwischen den Bäumen tanzten. In dieser Nacht quetschten wir uns alle in das Zelt, den Reißverschluss fest verschlossen, als wäre das dünne Gewebe eine Art magische Barriere gegen das, was draußen war. Es sollte tröstlich sein, alle zusammen und sicher in unserer kleinen Nylonblase, aber ich konnte nicht schlafen. Jedes Mal, wenn ich anfing einzudösen, knackte ein Zweig oder raschelten Blätter und meine Augen schossen auf. Mein Herz hämmerte in meinen Ohren. Tom schnarchte neben mir, selig ahnungslos, und ich beneidete ihn, wirklich. Lucy war zusammengerollt, ihr Gesicht tief in ihren Schlafsack vergraben und Brandon hatte seine Kopfhörer aufgesetzt, als ob er dachte, er könnte den gesamten Wald einfach ausblenden. Ich lag da, starrte auf die dunkle Zeltdecke und lauschte. Es fühlte sich wie Stunden an, nur ich und die Geräusche draußen, jedes schlimmer als das vorherige. Und dann war es wieder da, das Rascheln, diesmal näher. Ich hielt den Atem an, spitzte die Ohren, mein Magen zog sich vor Angst zusammen. Etwas war da draußen. Ich wusste es. Ich konnte fühlen, wie es uns beobachtete, seine Augen auf unser Zelt gerichtet, als würde es auf den richtigen Moment warten. Nein, sagte ich mir. Hör auf, so zu denken. Ich schloss die Augen und versuchte mich zu überzeugen, dass alles nur in meinem Kopf war. Aber tief in mir wusste ich es besser. Da war etwas im Wald. Und es war nicht nur ein Hirsch. Am nächsten Morgen versuchte ich, das unbehagliche Gefühl abzuschütteln. Es war schließlich Tag, und bei Tageslicht sieht alles weniger bedrohlich aus. Das redete ich mir zumindest ein. Tom tat natürlich so, als wäre nichts passiert. Er war bereits wach und machte Kaffee über dem Lagerfeuer, als hätten wir nicht die halbe Nacht damit verbracht, etwas um unser Zelt schleichen zu hören. »Gut geschlafen?«, fragte er. Und ich warf ihm einen Blick zu, der sagte, »Das ist nicht dein Ernst.« Aber ich lächelte nur, weil ich niemanden mehr beunruhigen wollte, als er es ohnehin schon war. Nach dem Frühstück schlug Tom vor, dass wir eine Wanderung machen sollten. Ich war mir nicht sicher. Irgendwie fühlte es sich falsch an, den Campingplatz zu verlassen, als würden wir den einzigen Ort aufgeben, an dem wir noch irgendeine Kontrolle hatten. Doch Lucy und Brandon schienen begeistert und ich wollte nicht diejenige sein, die alles verdirbt. Also machten wir uns auf den Weg und folgten einem schmalen Pfad, der sich tiefer in den Wald schlängelte. Zuerst war es fast spaßig. Brandon machte dumme Witze und ärgerte Lucy, bis sie ihn schubste, und Tom zeigte auf verschiedene Baumarten, als ob er wirklich wüsste, wovon er sprach. Ich versuchte, mich zu entspannen, einfach den Moment mit ihnen zu genießen. Aber je weiter wir gingen, desto stiller wurde es. Die Vögel, die zuvor gezwitschert hatten, waren verstummt. Sogar die Brise schien verschwunden. Und diese dicke, unnatürliche Stille von der letzten Nacht kroch langsam zurück. Etwa eine Stunde später sahen wir es. Es stand einfach da, mitten auf einer Lichtung vor uns. Ein Hirsch. Oder zumindest sah es zuerst wie ein Hirsch aus. Seine Beine waren zu lang und es stand seltsam, fast als würde es versuchen, die Haltung eines Menschen zu imitieren. Tom blieb stehen, sein Lächeln verschwand. "Das ist seltsam", murmelte er, und ich konnte die Unruhe in seiner Stimme hören. Lucy griff nach meinem Arm, ihre Finger gruben sich fest in meine Haut. "Mama, das ist es. Das ist das, was ich letzte Nacht gesehen habe." Ich wollte ihr sagen, dass es nur ein Hirsch war, aber die Worte blieben mir im Hals stecken. Das Ding drehte seinen Kopf zu uns, und ich schwöre, seine Augen waren falsch, zu groß, zu menschlich. Tom machte einen Schritt zurück und zog Brandon mit sich. "Wir sollten gehen", sagte er leise. Er musste es mir nicht zweimal sagen. Wir drehten uns um und versuchten, uns so ruhig wie möglich zu entfernen. Aber ich konnte fühlen, wie es uns beobachtete. Die Haare auf meinem Nacken stellten sich auf und jeder Instinkt in mir schrie, zu rennen. Doch ich wollte es nicht provozieren, was auch immer es war. Unsere Schritte wurden schneller, fast einjoggen, bis wir es hörten, einen Schrei. Hoch, schrill und unnatürlich, der durch die Bäume hallte. "Lauft!", schrie Tom, und das taten wir. Wir rannten, stürzten durch das Unterholz, während uns die Zweige ins Gesicht schlugen. Ich packte Lucys Hand und zog sie mit mir, während ich hinter mir Brandons keuchende Atemzüge und hektische Schritte hörte. Der Wald schien sich um uns herum zu schließen. Die Bäume verschwammen zu einer endlosen Masse, während wir stolperten und versuchten, zurück zum Lager zu finden. Die ganze Zeit hörte ich es hinter uns, dieses entsetzliche Schreien, das immer näher kam. Es war, als würde es uns durch die Dunkelheit jagen, uns zu seiner Beute machen. Als wir endlich in den Campingplatz einbrachen, brannte meine Brust vor Anstrengung. Meine Beine zitterten vor Erschöpfung. Tom war bereits beim Zelt, packte hastig unsere Sachen zusammen, sein Gesicht kalkweiß. "Steigt ins Auto", schrie er, und ich widersprach nicht. Wir stürzten uns hinein, und Tom fummelte mit den Schlüsseln. Seine Hände zitterten so sehr, dass er sie beinahe fallen ließ. Ich warf einen letzten Blick aus dem Fenster zurück zur Baumgrenze. Und da war es. Es stand einfach da, beobachtete uns. Seine Haut schien zu flimmern, als würde sie nicht richtig zusammenhalten. Der Motor heulte auf und Tom trat aufs Gas. Die Reifen spritzten Schmutz auf, als wir die schmale Straße hinunterrasten. Ich wagte es nicht, zurückzublicken. Alles, was ich tun konnte, war, Lucy an mich zu drücken, ihre gedämpften Schluchzer an meiner Schulter zu hören und zu beten, dass dieses Ding uns nicht folgte. Während wir fuhren, kehrte diese Stille zurück. Die Art von Stille, die deine Ohren füllt und tief in deine Knochen dringt. Sie schien uns zu sagen, dass dies noch nicht vorbei war. Die Fahrt zur Rangerstation war ein einziger verschwommener Moment. Tom fuhr, als wäre er von einem Dämon besessen, seine Knöchel weiß vor Anspannung um das Lenkrad geklammert. Ich schaute immer wieder zurück, erwartete jeden Moment, dieses Ding aus dem Wald springen zu sehen, mit seinen verdrehten Gliedmaßen und allem. Lucy hatte aufgehört zu weinen, ihr Gesicht an meine Brust gepresst, während Brandon geradeaus starrte, seine Augen weit aufgerissen und unblinkend. Niemand sprach. Was hätte es auch zu sagen gegeben? Wir wussten alle, was wir gesehen hatten, und keiner von uns wusste, ob wir wirklich in Sicherheit waren. Als wir endlich die Rangerstation erreichten, raste Tom fast durch das vordere Tor. Er trat abrupt auf die Bremse und für einen Moment saßen wir einfach da. Die Stille im Auto, drückend schwer. »Raus«, sagte er schließlich heiser, und wir stiegen hastig aus, rannten in das kleine Holzgebäude, als wäre es eine Art Heiligtum. Der Ranger im Dienst war ein junger Mann, vielleicht Ende 20, mit einem gelangweilten Ausdruck und einer Kaffeetasse in der Hand. Er blickte auf, als wir hereinstürmten, seine Augen weiteten sich, als er uns sah, zerzaust, verängstigt und wahrscheinlich halb verrückt wirkend. »Was ist hier los?«, fragte er und stellte seine Kaffeetasse ab. Tom versuchte, es zu erklären, aber die Worte kamen nur als ein verworrener Strom heraus. »Ein Hirsch. Kein Hirsch. Etwas stimmt nicht im Wald. Es hat uns verfolgt.« Der skeptische Blick des Rangers half meinen ohnehin zerrütteten Nerven nicht. »Ma'am, sagen Sie, Sie haben einen Hirsch gesehen?«, fragte er, und ich konnte den Unglauben in seiner Stimme hören. Ich wollte schreien, wollte ihn an den Schultern packen und schütteln, bis er verstand. Stattdessen nickte ich nur, meine Hände zitterten. »Es war kein Hirsch«, flüsterte ich. »Es hatte menschliche Augen.« Der Ausdruck des Rangers änderte sich. Für einen Moment flackerte etwas in seinen Augen. Erkennen vielleicht? Oder Angst? Er räusperte sich und stand auf, deutete uns, uns zu setzen. »In Ordnung, bleiben Sie hier. Ich werde einen Anruf machen«, sagte er, seine Stimme plötzlich viel weniger beiläufig. Er verschwand in den hinteren Raum und ich hörte ihn leise sprechen, seine Worte zu gedämpft, um sie zu verstehen. Tom ließ sich auf einen Stuhl fallen, den Kopf in den Händen vergraben. Brandon schien endlich aus seiner Starre zu erwachen. »Mama, was war das?«, fragte er, seine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Ich wusste nicht, was ich ihm antworten sollte. Wie konnte ich etwas erklären, das ich selbst nicht verstand? »Ich weiß es nicht, Schatz«, sagte ich und zog ihn an mich. »Aber wir sind jetzt in Sicherheit. Wir sind sicher.« Ich war mir nicht sicher, ob ich es selbst glaubte. Der Ranger kehrte zurück, sein Gesicht blass, und er vermied es, uns direkt anzusehen. »Ich habe jemanden gerufen«, sagte er mit angespannten Worten. »Bleiben Sie einfach hier, okay? Gehen Sie nirgendwo hin.« Das war der Moment, in dem ich tief in mir wusste, dass das, was wir gesehen hatten, nicht neu war. Es war nichts Unbekanntes. Und das erschreckte mich mehr als alles andere. Denn wenn die Ranger davon wussten, wenn sie auf so etwas vorbereitet waren, dann bedeutete das, dass es schon einmal passiert war. Und es bedeutete, dass es wieder passieren konnte. Wir verbrachten den Rest der Nacht in einem kleinen Motel, zu viert, in ein einziges Zimmer gequetscht. Niemand schlief. Wir ließen das Licht an, die Vorhänge fest zugezogen, und hin und wieder schaute ich durch einen Spalt hinaus, halb erwartend, diese Augen wiederzusehen, die, die uns aus dem Wald angestarrt hatten. Tom saß direkt neben der Tür, eine Stuhllehne unter dem Griff verkeilt, als ob das ausreichen könnte, um dieses Ding draußen zu halten. Bei Sonnenaufgang waren wir schon unterwegs, das Auto beladen, ausgecheckt und auf der Straße, bevor die Sonne vollständig aufgegangen war. Niemand sprach. Während wir Idaho verließen und der Wald in der Ferne hinter uns verblasste, wusste ich, dass wir ihn nie wirklich hinter uns lassen würden. Nicht die Erinnerung daran, nicht das Gefühl, beobachtet zu werden. Es ist das Gefühl, das tief in deine Knochen eindringt und dort bleibt, egal wie weit du läufst. Als wir schließlich die Staatsgrenze überquerten, warf ich einen letzten Blick zurück. Die Bäume verschwammen im Rückspiegel zu einer dunklen Masse und ich wusste, dass wir niemals in diese Wälder zurückkehren würden. Sei vorsichtig da draußen. Wir wollten eigentlich einfach nur allem entkommen. Weißt du, zwei Freunde, ein Wochenende voller Jagd, keine Telefone, kein Stress. Reed hatte mich dazu überredet und gesagt, es würde episch werden. Und aus irgendeinem Grund glaubte ich ihm. Ich dachte nicht zweimal darüber nach, als er meinte, die Wüste in Utah sei der perfekte Ort. Ja, sicher, ich hatte einige der Geschichten gehört, aber komm schon, es war nur eine Wüste, oder? Nichts als Sand, Felsen und ab und zu eine Eidechse. Zumindest dachte ich das. Die Fahrt dorthin war ziemlich ereignislos. Viel von Reeds schiefem Gesang zu seiner schrecklichen Playlist und ich, der aus dem Fenster starrte und zusah, wie die Landschaft sich von Zivilisation in absolute Leere verwandelte. Als wir schließlich unser Lager erreichten, war die Sonne schon halb untergegangen und warf diese seltsam langen Schatten über den Sand. Alles wirkte verzerrt, fast so, als würde sich die Wüste selbst dehnen, bereit, uns zu verschlucken. Wir begannen, unser Lager aufzubauen. Reed machte ständig Witze, lachte über den sogenannten Skinwalker, vor dem uns der Mann an der Tankstelle gewarnt hatte. Ich erinnere mich an das Gesicht des Mannes, ganz ernst, als wollte er uns wirklich abschrecken. Reed lachte es einfach weg. Ich weiß nicht warum, aber es blieb in meinem Kopf hängen. Ich meine, ich glaubte nicht wirklich an Wüstenmonster oder so etwas, aber die Art, wie der Mann es gesagt hatte, als würde er es wirklich meinen, gab mir ein seltsames Gefühl im Bauch. Als das Feuer endlich brannte, war es dunkel. Nicht nur die Sonne ist untergegangen, dunkel, sondern pechschwarz, so, dass man nichts außerhalb des Kreises aus Feuerlicht sehen konnte. Der Wind fing an aufzukommen, pfiff durch die Felsen um uns herum und es klang fast wie Stimmen. Ich versuchte es abzuschütteln, aber hin und wieder hörte ich ein Flüstern, nur einen Hauch von Klang, der mir die Haare im Nacken aufstellte. Reed redete weiter, machte weiter Witze über alles, aber ich konnte sehen, dass auch er es spürte. Seine Augen wanderten immer wieder zu den Schatten jenseits des Feuers. Und ich? Ich hatte das Gefühl, dass da draußen etwas war, das uns beobachtete. Es ist schwer zu erklären, aber es war dieses Gewicht in der Luft, als wäre die Dunkelheit nicht nur leer, sondern hätte Substanz und würde auf uns drücken. Die Temperatur fiel plötzlich. Einen Moment lang war alles in Ordnung und im nächsten zitterte ich. Mein Atem bildete weiße Wolken. Ich zog meine Jacke enger, meine Augen scannten erneut die Felsen. Die Formen sahen jetzt anders aus, verdreht und falsch, fast so, als würden sie sich bewegen. Ich blinzelte, versuchte meinen Kopf zu klären, aber es half nicht. Alles fühlte sich falsch an. Reed wurde schließlich still, stocherte nur noch im Feuer herum. Und dann hörte ich es. Ein Rascheln. Es war zu gezielt, um der Wind zu sein. Mein Kopf fuhr hoch und ich sah etwas. Nur für einen Moment. Eine Bewegung. Tief am Boden. Es war schnell, verschwunden, bevor ich es richtig sehen konnte. Aber mein Herz begann zu rasen. Ich sah zu Reed hinüber, aber er zuckte nur mit den Schultern und murmelte etwas über Jackrabbits. Ich versuchte, ihm zu glauben, aber tief in mir wusste ich, dass es kein Kaninchen war. Die Nacht zog sich dahin, jede Sekunde schien länger als die letzte. Das Feuer knackte, der Wind flüsterte und ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass wir nicht allein waren. Etwas beobachtete uns aus der Dunkelheit, wartete. Und das Schlimmste war, ich glaube, Reed fühlte es auch, obwohl er es nicht zugeben wollte. Wir waren hier, um allem zu entkommen. Aber jetzt wollte ich nur noch von diesem Ort weg, von dem, was auch immer in der Dunkelheit lauerte. Gegen Mitternacht hörte ich es wieder, dieses Rascheln. Diesmal war es lauter. Ich erstarrte, meine Augen stricherten in die Dunkelheit jenseits des flackernden Feuerscheins. Reed war eingeschlafen, sein Kopf lehnte unbequem an seinem Rucksack. Für einen Moment wollte ich ihn wecken, aber dann dachte ich, was, wenn es nur ein Tier war? Kein Grund, Reed aufzuschrecken, wenn es nichts war. Ich lehnte mich nach vorne, blinzelte in die Dunkelheit. Der Wind hatte nachgelassen und die Wüste war unheimlich still. Und dann sah ich es. einen Schatten, tief am Boden, der sich zwischen den Felsen bewegte. Es war schnell, fast zu schnell, und es kam näher. Mein Herz begann zu hämmern, mein Magen zog sich zusammen. Ich versuchte mir einzureden, dass es nur ein Kojote oder so etwas war, aber tief in mir wusste ich es besser. Es fühlte sich falsch an. "Reed", flüsterte ich, meine Stimme kaum hörbar. Ich stupste ihn mit dem Fuß an, meine Augen ließen den Schatten nicht aus den Augen. Er stöhnte, blinzelte und sah mich genervt an. "Was?", murmelte er und rieb sich die Augen. "Psst", zischte ich. "Da ist etwas draußen." Reed setzte sich auf, blinzelte in die Dunkelheit. "Du machst Witze, oder?", sagte er, seine Stimme voller Skepsis. Aber dann sah er meinen Gesichtsausdruck und sein Blick veränderte sich. Er drehte langsam seinen Kopf, scannte die Felsen um uns herum. Für einen Moment war da nichts, nur das Knistern des Feuers und die kalte Nachtluft. Und dann sahen wir es beide, eine Gestalt, die auf dem Kamm eines Hügels stand. Mein Atem stockte. Es war ein Mensch, oder zumindest sah es so aus. Aber irgendetwas stimmte nicht. Die Art, wie es stand, fast zu still, wie eingefroren. Und dann schnappte Reed nach Luft, seine Stimme brach. "Das bin ich." Ich starrte die Gestalt an, mein Verstand versuchte, das zu begreifen, was ich sah. Sie trug Reeds Jacke, hatte denselben Körperbau, dieselbe Haltung. Es war, als würde ich ein Spiegelbild betrachten, aber es bewegte sich nicht. Es stand einfach nur da und beobachtete uns. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, mein Mund war trocken. Ich warf einen Blick auf Reed und die Angst in seinen Augen spiegelte meine eigene wider. "Wir müssen hier weg", flüsterte ich, meine Stimme kaum hörbar. Reed nickte, sein Gesicht bleich. Wir sprangen auf, griffen nach allem, was wir konnten. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich fast meine Taschenlampe fallen ließ. Die Gestalt auf dem Hügel bewegte sich nicht, aber ich konnte spüren, wie ihre Augen uns beobachteten. Wachsam, wartend. Als wir begannen, uns zurückzuziehen, hörte ich etwas. Ein Lachen. Es war zuerst leise, fast wie der Wind, aber dann wurde es lauter, hallte über die Wüste. Mein Blut gefror. Es war Reeds Lachen, aber verdreht, spöttisch. Ich sah zu Reed und er schüttelte den Kopf, seine Augen weit vor Angst. "Das bin nicht ich", flüsterte er, seine Stimme zitternd. Die Panik setzte ein und wir drehten uns um und rannten zum Truck. Der Sand unter unseren Füßen war locker, jede Bewegung fühlte sich wie ein Kampf an. Hinter uns wurde das Lachen lauter, begleitet von dem Geräusch von etwas, das sich bewegte. Schnell. Ich warf einen Blick über meine Schulter und mein Herz blieb fast stehen. Die Gestalt war verschwunden, aber da war etwas anderes. Eine Form, tief am Boden, die zwischen den Felsen huschte. Ihre Augen glühten im Dunkeln. "Lauf!", schrie Reed, und ich brauchte keine weitere Aufforderung. Meine Lungen brannten, meine Beine fühlten sich schwer an, aber ich lief weiter. Der Truck kam endlich in Sicht, und ich konnte es hinter uns hören, dieses Ding, seine Schritte zu schnell, zu gezielt. Die Luft war erfüllt von diesem schrecklichen, verdrehten Lachen, das in meinem Kopf widerhallte. Wir erreichten den Truck und ich fummelte mit der Tür, meine Finger taub vor Angst. Reed war schon auf dem Fahrersitz und sobald ich eingestiegen war, startete er den Motor. Die Scheinwerfer gingen an und für einen Augenblick sah ich es. Eine Kreatur, halb Kojote, halb etwas anderes. Ihr Körper war verdreht, ihre Augen fixierten meine und dann trat Reed aufs Gas und wir rasten davon. Die Wüste verschwamm um uns herum und das Lachen verklang in der Ferne. Aber ich wusste, dass es nicht vorbei war. Was auch immer dieses Ding war, es war immer noch da draußen, beobachtete, wartete. Während wir fuhren, war das Einzige, woran ich denken konnte, dass wir auf die Warnungen hätten hören sollen. Wir hätten niemals in die Wüste von Utah kommen dürfen. Reed hielt das Gaspedal durchgedrückt und der Truck holperte über das unebene Wüstengelände. Jeder Stoß ließ mich die Zähne zusammenbeißen. Immer wieder blickte ich über meine Schulter, halb erwartend, dieses Ding direkt hinter uns zu sehen. Mein Herz schlug so heftig, dass es aus meiner Brust zu springen schien. Die Scheinwerfer schnitten durch die Dunkelheit, aber die Wüste schien endlos. Es war, als kämen wir dem sicheren Ort, nach dem wir suchten, nicht näher, egal wie weit wir fuhren. »Fahren wir überhaupt in die richtige Richtung?«, fragte ich, meine Stimme zitternd. Reed antwortete nicht. Seine Augen waren starr auf die Straße gerichtet, wenn man sie so nennen konnte. Es war nur Sand, Felsen und ab und zu ein stachliger Busch. Seine Knöchel waren weiß, so fest hielt er das Lenkrad, sein Kiefer angespannt. Ich konnte sehen, dass er genauso viel Angst hatte wie ich, vielleicht sogar mehr. »Ich glaube schon«, murmelte er schließlich, seine Stimme kaum hörbar. Der Truck geriet in eine tiefe Senke und ich schlug beinahe mit dem Kopf gegen das Dach. Ich stöhnte, griff nach der Tür, um mich zu stabilisieren. Ich schaute aus dem Fenster und für einen Moment dachte ich, ich hätte etwas gesehen, das neben uns herlief. Mein Atem stockte und ich kniff die Augen zusammen, um es genauer zu erkennen. »Es sind nur Schatten«, sagte ich mir selbst. »Nur die Wüste spielt mir einen Streich.« Aber tief in mir glaubte ich das nicht. Reed musste es auch gesehen haben, denn plötzlich riss er das Lenkrad herum. Die Reifen rutschten über den losen Sand. »Hast du das gesehen?« schrie er, seine Stimme brach. Ich wollte nicht antworten. Ich wollte nicht zugeben, dass ich es auch gesehen hatte. Etwas, das mit uns Schritt hielt. Etwas, das unmöglich so schnell sein konnte. Der Truck geriet ins Schleudern. Und für einen Moment dachte ich, wir würden uns überschlagen. Aber Reed brachte ihn unter Kontrolle und wir fuhren weiter. Der Motor heulte auf, als er ihn bis an die Grenze brachte. Meine Hände zitterten, meine Finger waren taub. So fest hielt ich mich am Armaturenbrett fest. Das Lachen war verstummt, aber die Stille war fast noch schlimmer. Es fühlte sich an, als würde die gesamte Wüste den Atem anhalten und darauf warten, dass wir einen Fehler machten. Plötzlich fingen die Scheinwerfer etwas auf. Eine Gestalt, die direkt in der Mitte unseres Weges stand. Reed fluchte leise und trat auf die Bremse. Die Reifen quietschten und der Truck kam nur wenige Meter vor der Gestalt zum Stehen. Mein Herz fühlte sich an, als hätte es aufgehört zu schlagen. Es war dasselbe Ding, das wir zuvor gesehen hatten. Eine verdrehte Version von Reed. Es starrte uns mit diesen leeren Augen an. »Was?« »Was machen wir jetzt?« stammelte ich, meine Stimme kaum ein Flüstern. Reed antwortete nicht. Er starrte die Gestalt nur an, sein Gesicht blass, seine Augen weit aufgerissen. Die Gestalt machte einen Schritt auf uns zu. Ihre Bewegungen waren ruckartig, unnatürlich. Mein Magen drehte sich um und ich fühlte, wie die Panik in meiner Brust aufstieg. »Fahr!« schrie ich, meine Stimme brach. »Fahr einfach!« Reed erwachte aus seiner Starre, seine Hände suchten hektisch nach dem Schalthebel. Er trat aufs Gas und der Truck schoss nach vorne, umfuhr die Gestalt. Ich hielt meine Augen auf sie gerichtet, als wir vorbeifuhren. Für einen Moment sah ich, wie sie mich anlächelte, dieses schreckliche, verdrehte Grinsen, das mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Dann war sie verschwunden, verschluckt von der Dunkelheit, und wir rasten weiter. Meine Hände zitterten, mein Herz raste. Ich sah zu Reed hinüber und er sah mich an. Die Angst in seinen Augen spiegelte meine eigene wider. Wir sagten nichts. Es gab nichts zu sagen. Wir mussten nur weg, so weit weg von der Wüste von Utah, wie wir nur konnten. Wir kehrten nie wieder an diesen Ort zurück. Sei vorsichtig, wenn du in die Wüste von Utah gehst. Du weißt nie, was dir dort begegnen könnte. Ich schwöre, alles lief großartig, bis es nicht mehr so war. Wir hatten alle eine tolle Zeit. Lilly, Ethan, Noah, Hannah, Alex und ich. Der Himmel war perfekt, der Canyon war riesig und wunderschön und es fühlte sich an, als wären wir ganz oben auf der Welt. Wir hatten unsere Seile, unsere Ausrüstung und wir waren bereit, alles anzugehen, was die Natur uns entgegenwarf. Anfangs war es nichts als Lachen und Witze, als wären wir unbesiegbar. Wir seilten uns an felsigen Vorsprüngen ab, unsere Stimmen hallten von den Wänden wider und ich dachte, genau das habe ich gebraucht. Eine Pause von all dem Stress zu Hause, nur wir und die Wildnis. Dann änderte sich alles. Es passierte so schnell. Einen Moment kletterten wir hinab und im nächsten begann die Erde zu beben. Es war nicht nur ein kleines Zittern, es fühlte sich an, als würde die ganze Welt zusammenbrechen. Ich hörte jemanden schreien und plötzlich waren überall Steine, die herunterkrachten wie in einem Albtraum. Staub erfüllte die Luft und ich konnte nichts mehr sehen. Ich erinnere mich, wie mein Herz in meiner Kehle pochte, meine Hände sich an die Canyonwand klammerten, während ich versuchte, irgendwo Schutz zu finden. Als sich der Staub legte, husteten wir alle, versuchten zu verstehen, was gerade passiert war. Wir sahen zurück, woher wir gekommen waren, und es war, als wäre unser Ausgang einfach verschwunden, begraben, unter Tonnen von Fels. Ich fühlte, wie eine kalte Angst in mich eindrang, wie Eis, das sich durch meine Adern ausbreitete. Es gab keinen Weg hinaus. Wir waren gefangen. Ethan, der immer der Ruhige war, versuchte, uns zu beruhigen und sagte, wir würden einen anderen Weg finden. Aber ich konnte es in seinen Augen sehen. Er hatte genauso viel Angst wie wir alle. Wir beschlossen, ein Lager aufzuschlagen, da die Sonne bereits begann, hinter den Canyonwänden zu verschwinden. Es wurde schnell dunkel, viel schneller, als ich erwartet hatte. Die Schatten dehnten sich aus und ich schwöre, es fühlte sich an, als würden sie näher kommen, als hätten sie einen eigenen Willen. Wir machten ein Feuer, um die Dunkelheit fernzuhalten, aber es half nicht viel. Es ließ die Schatten nur tanzen, flackernd an den Canyonwänden entlang, was alles noch unheimlicher machte. Ich schaute immer wieder über meine Schulter, hatte das Gefühl, dass jemand oder etwas uns aus der Dunkelheit beobachtete. Ethan sagte, er würde vorausgehen und nach einem anderen Ausgang suchen. Ich mochte die Idee nicht, dass er allein ging, aber er war immer der Mutige, derjenige, der wusste, was zu tun war. Also ließen wir ihn gehen und der Rest von uns wartete. Die Stille war das Schlimmste. Es war nicht nur ruhig, es war totenstill, als würde der ganze Canyon den Atem anhalten. Ich zog meinen Schlafsack enger um mich und versuchte nicht darüber nachzudenken, was da draußen sein könnte. Jedes kleine Geräusch ließ mich zusammenzucken. Der Wind, das Knistern des Feuers, sogar mein eigener Atem. Und dann hörten wir es. Eine Stimme, die unsere Namen rief. Zuerst dachte ich, es wäre Ethan, dass er zurückkam. Aber irgendetwas daran war nicht richtig. Es hallte auf eine seltsame Weise, als würde es sich zu viel ausdehnen, von den Wänden widerhallen, mehr als es sollte. Es ließ mir das Blut in den Adern gefrieren und ich konnte sehen, wie Hannas Augen sich weiteten, als spürte sie dasselbe. Wir alle starrten in die Dunkelheit, suchten nach etwas, irgendetwas. Und dann kam Ethan zurück. Oder zumindest sah es aus wie Ethan. Aber in dem Moment, als ich ihn sah, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Er bewegte sich merkwürdig, als wären seine Gelenke steif und seine Augen, sie sahen leer aus, als ob er uns nicht wirklich wahrnahm. Er sagte, er hätte einen Weg hinausgefunden, aber seine Stimme war falsch, flach, emotionslos. Es klang überhaupt nicht wie Ethan. Ich fühlte, wie mir der Magen sank, Angst kroch mir die Kehle hinauf. Ich wollte schreien, den anderen sagen, dass das nicht Ethan war, dass wir weglaufen mussten. Aber ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte nicht einmal atmen. Hannah griff nach meiner Hand, ihre Finger gruben sich fest in meine Haut. Ich glaube, sie wusste es auch. Wir standen einfach nur da und starrten ihn, es, an. Das Feuer knisterte zwischen uns und für einen Moment dachte ich hätte etwas unter Ethans Haut gesehen. Etwas Dunkles, das sich bewegte, wie wenn etwas versuchte, herauszukommen. Mein Herz pochte so laut, dass ich dachte, es würde gleich aus meiner Brust springen. Ich wusste ohne jeden Zweifel, dass dieses Ding nicht unser Freund war. Es war etwas anderes. Etwas, das wollte, dass wir ihm folgten. Und ich wusste, dass wir, wenn wir es täten, niemals aus diesem Canyon herauskommen würden. Wir standen einfach da, unfähig, uns zu bewegen, und starrten das Ding an, das Ethans Platz eingenommen hatte. Mein Verstand raste, meine Knie zitterten. Es sah irgendwie aus wie Ethan, aber je länger ich hinsah, desto falscher wirkte es. Sein Lächeln war zu breit, seine Augen waren stumpf und es stand nur da, als würde es darauf warten, dass wir etwas taten. Ethan, alles okay, Mann, sagte Noah schließlich, seine Stimme zitternd. Er machte einen Schritt nach vorn, aber ich packte seinen Arm, bevor er zu nah herankam. Ich wollte nicht, dass einer von uns in die Nähe dieses Dings ging. Das Ding, das vorgab, Ethan zu sein, drehte seinen Kopf zu Noah, aber die Bewegung war ruckartig, fast wie bei einer Puppe. Es sagte etwas über einen Ausgang, aber die Worte fühlten sich leer an, wie ein Echo, das es gelernt hatte nachzuahmen. Hannah drückte erneut meine Hand und ich konnte spüren, dass sie genauso verängstigt war wie ich. Ich wollte ihr sagen, dass alles gut werden würde, aber ich konnte es selbst nicht glauben. Mein Mund war so trocken, dass ich kaum schlucken konnte. Ich sah zu Alex hinüber, der aussah, als wollte er jeden Moment davonrennen. Seine Augen weiteten sich und sein Blick wanderte nervös zwischen dem Ding und der Dunkelheit, hinter uns hin und her. Ich glaube, wir alle wussten, dass wir etwas tun mussten, aber keiner von uns hatte eine Ahnung, was. Wegzulaufen schien gefährlich, aber stehen zu bleiben war auch keine gute Idee. Das Feuer knisterte und das Ding machte einen weiteren Schritt nach vorne. Es war, als würde es uns testen, sehen wollen, wie wir reagieren würden. Mein ganzer Körper spannte sich an, mein Puls pochte in meinen Ohren. Noah wich einen Schritt zurück und ich konnte die Angst in seinen Augen sehen. Ich glaube, wir alle begriffen in diesem Moment, dass dieses Ding uns nicht in Ruhe lassen würde. Es wollte etwas. Und es wollte nicht einfach nur helfen, uns aus dem Canyon zu führen. Wir müssen uns bewegen, flüsterte ich, gerade laut genug, dass Hannah und Alex es hören konnten. Ich wusste nicht einmal, wohin wir gehen sollten, aber ich wusste, dass wir nicht einfach dastehen konnten, wartend, dass dieses Ding den nächsten Schritt machte. Hannah nickte, ihre Augen weit aufgerissen, und Alex schluckte schwer, während er sich hektisch nach einem Fluchtweg umsah. Noah drehte sich zu uns um und ich konnte sehen, wie die Panik in ihm langsam die Oberhand gewann. »Was sollen wir tun?« murmelte er, seine Lippen kaum bewegend. Sein Gesicht war kreidebleich. Ich hatte keine Antwort. Aber dann erinnerte ich mich an die schmale Spalte, an der wir zuvor vorbeigekommen waren, die kaum groß genug aussah, damit wir uns hindurchzwängen konnten. Es war nicht viel, aber es war zumindest etwas. Ich lehnte mich näher zu den anderen und hielt dabei meine Augen auf das Ding gerichtet, das Ethan ähnelte. »Die Spalte«, flüsterte ich. »Wir müssen zur Spalte.« Hannas Augen weiteten sich noch mehr, aber sie nickte. Ich konnte sie neben mir zittern fühlen und ich wusste, dass sie genauso verängstigt war wie ich. Ich holte tief Luft, um mich zu sammeln. Wir mussten das tun, wir mussten uns bewegen. Und zwar jetzt. Ich gab Alex einen leichten Stoß und er nickte, sein Gesicht entschlossen, obwohl ich die Angst in seinen Augen sehen konnte. Noah begann langsam zurückzuweichen und dann bewegte sich das Ding wieder. Es war, als hätte es plötzlich erkannt, dass wir versuchen wollten zu fliehen. Es stürzte sich nach vorne, seine Gliedmaßen ruckten seltsam, fast mechanisch. Mein Herz sprang mir in die Kehle und ich zog Hannah mit mir. »Lauf!« schrie ich. Meine Stimme brach vor Panik. Wir rannten in Richtung der Spalte. Unsere Schritte hallten auf dem felsigen Boden wider. Hinter uns konnte ich das Ding hören, seine Bewegungen seltsam und unnatürlich, als würde es versuchen, sich daran zu erinnern, wie ein Mensch sich bewegt. Die Schatten schienen sich zu verdichten, schlossen sich um uns und mein Brustkorb fühlte sich an, als würde er jeden Moment zerquetscht. Ich keuchte nach Luft, kämpfte gegen die Panik, die mich überrollte. Ich erreichte die Spalte als Erster und warf mich in den engen Durchgang. Die Steine schabten über meine Haut, aber ich achtete nicht darauf. Ich musste einfach nur weg. Hannah folgte mir dicht auf, dann Noah und schließlich Alex. Hinter uns konnte ich das Ding hören, wie es ein schreckliches, kehliges Geräusch von sich gab. Ein Klang voller Frustration. Ich wagte es nicht, mich umzusehen. Ich presste mich durch den engen Spalt. Mein Herz raste so heftig, dass ich dachte, es würde jeden Moment stehen bleiben. Alles, woran ich denken konnte, war, dass wir entkommen mussten. Dass wir aus diesem Canyon herauskommen mussten, bevor es uns erwischte. Als wir endlich durch die Spalte hindurch waren, fühlte es sich nicht wie ein Sieg an. Meine Hände waren blutig von den Kratzern und ich keuchte, unfähig, meinen Atem zu beruhigen. Ich lehnte mich gegen die Canyonwand und versuchte, mich zu sammeln. Die anderen schoben sich nacheinander heraus. Alle sahen genauso erschöpft und verängstigt aus wie ich. Die Luft war schwer, fast erstickend, und es fühlte sich an, als ob der Canyon uns immer noch festhielt. Ich konnte immer noch dieses schreckliche Geräusch hinter uns hören, wie es von den Felsen widerhallte. »Geht es allen gut?«, fragte ich mit zitternder Stimme. Es war eine dumme Frage. Natürlich ging es uns nicht gut. Aber ich musste etwas sagen, musste sicherstellen, dass wir alle noch da waren. Hannah nickte schwach. Ihr Gesicht war blass. Noah zeigte mir einen Daumen nach oben, obwohl er aussah, als würde er gleich zusammenbrechen. Alex starrte die Spalte an, seine Augen weit aufgerissen, als würde er erwarten, dass das Ding jeden Moment hindurchkriecht. »Wir können nicht hier bleiben«, flüsterte Noah schließlich, seine Stimme kaum hörbar. Er hatte recht. Wir mussten uns weiter bewegen, mussten so viel Abstand wie möglich zwischen uns und dem, was uns verfolgte, bringen. Aber wohin sollten wir gehen? Die Canyonwände ragten hoch über uns auf und im schwachen Licht sah alles gleich aus. Für einen Moment fühlte ich mich völlig hoffnungslos, als würden wir nur im Kreis laufen, wartend darauf, dass dieses Ding uns einholte. Dann zeigte Hannah nach oben. Ihre Stimme zitterte, als sie sprach. Da oben ist ein Weg. Sie hatte recht. Da war ein schmaler Pfad, der nach oben führte, kaum sichtbar im ersten Licht der Morgendämmerung. Es war nicht viel, aber es war eine Richtung. Und jede Richtung, die uns von hier wegführte, war besser als keine. Wir begannen zu klettern, unsere Körper schmerzten bei jedem Schritt. Der Pfad war steil und uneben und ich rutschte immer wieder aus, meine Beine kaum in der Lage, mich aufrechtzuhalten. Mein Herz raste immer noch und jedes Mal, wenn ich ein Geräusch hörte, das Knirschen eines Steins, das Rascheln des Windes, war ich überzeugt, dass es das Ding war, das uns folgte. Ich blickte ständig zurück, erwartete, es den Pfad hinaufklettern zu sehen, mit diesem schrecklichen, verdrehten Lächeln auf seinem Gesicht. Weiter. Einfach weiter, sagte ich mir immer wieder, wie ein Mantra. Ich sah zu Hannah hinüber und sie kämpfte genauso wie ich. Ihr Gesicht war vor Schmerz verzerrt, aber sie bewegte sich weiter, einen Fuß vor den anderen, selbst als es aussah, als wolle sie aufgeben. Wir alle kämpften uns voran, weil wir mussten. Es war das Einzige, was uns davon abhielt, komplett zusammenzubrechen. Der Gedanke, dass wir, wenn wir einfach weitergingen, vielleicht irgendwann sicher sein würden. Nach einer gefühlten Ewigkeit erreichten wir endlich den Rand des Canyons. Ich zog mich über die Kante, fiel auf den Boden und blieb zitternd liegen. Die Sonne begann aufzugehen und tauchte den Canyon in ein sanftes, goldenes Licht. Für einen Moment sah alles friedlich aus, als wäre der Albtraum, den wir gerade erlebt hatten, nie passiert. Doch dann blickte ich zurück in die Richtung der Spalte und mein Magen zog sich zusammen. Dort, am Eingang der Spalte, stand das Ding. Es stand einfach nur da und starrte zu uns hinauf. Sein Gesicht hatte aufgehört, wie Ethan auszusehen. Es war verdreht, dunkel und in ständiger Bewegung, wie etwas, das nicht vollständig geformt war. Ein Albtraum, der zum Leben erweckt wurde. Seine hohlen Augen fixierten meine. Und ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Es fühlte sich an wie ein Versprechen, dass das hier noch nicht vorbei war, noch lange nicht. Ich wandte den Blick ab, zog mich hoch und stellte mich auf die Beine. »Wir müssen weiter«, sagte ich, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Die anderen nickten und wir begannen zu gehen, den Canyon hinter uns lassend, während die Sonne langsam höher stieg. Ich versuchte mir einzureden, dass wir jetzt in Sicherheit waren, dass wir es geschafft hatten. Aber tief in mir wusste ich, dass das Ding immer noch da draußen war. Es beobachtete uns, wartete. Und ich wusste, dass es nicht fertig mit uns war.